Willkommen im Lumina Soulcast, deinem Raum für verkörperte Spiritualität, Selbstverbindung und den Weg zurück zu deinem inneren Licht. Ich bin Katja Koppe, Artist und Mindmentor und begleite dich mit sanften Impulsen, energetischem Wissen und echten Geschichten aus dem Leben. Also, lass uns gemeinsam tiefer tauchen ins Fühlen, ins Erinnern und ins Leben. So. Heute kommen wir mal zu einem ganz speziellen Thema, zu dem ich mit Sicherheit ganz, ganz viel zu sagen habe, da ich einfach alle Perspektiven daraus kenne. Und zwar möchte ich über das Schulsystem sprechen aus spiritueller Sicht. Und ich war ja selbst mal Schüler, ich war selbst mal Lehrer und ich bin auch Mama einer Tochter, die zur Schule geht. Und ich weiß einfach, wie schwer es spirituell erwachten Eltern fällt, ihre Kinder in dieses System Schule zu pressen. Und ich erzähle euch mal als erstes ein bisschen, wie so meine Schulzeit war, dass ihr da so einen Einblick bekommt, auch warum ich mich für die ein oder andere Sache damals entschieden habe. Und zwar war ich kein besonders guter Schüler, also ich hatte ja auch nicht groß Vorerfahrung, bin ja nicht in den Kindergarten gegangen, nicht in die Vorschule oder so, sondern direkt in die Schule rein. Und ich war halt auch nicht besonders gut, ja, muss man sagen. Ich habe mir Mühe gegeben, sei es mit dem Lernen, sei es mit dem Lesen, Schreiben. Aber so rückblickend betrachtet glaube ich einfach, dass ich so eine LRS habe und dass mir das deswegen so unheimlich schwer fällt. Also mein Papa hat sogar noch zu meinem 18. Geburtstag ein Gedicht vorgetragen, wo er das auch nochmal richtig schön betonen musste, dass ich ja erst das Lesen in der 4. Klasse gelernt habe. Ja, abgesehen davon konnte ich tatsächlich bis zum Ende, also ich erinnere mich noch in der Uni-Zeit, da bin ich aus dem Raum rausgegangen, wenn ich wusste, es muss vorgelesen werden. Also weil ich einfach Panik hatte vor dem Vorlesen. Ja, diese Aufregung, die dann in mir hochsteigt, diese Angst, dieses Ausgelachtwerden von früher, ja, das steckt richtig tief in mir drin. Also Vorlesen ist echt schwierig für mich. Und auch Rechtschreibung war mega, mega schwer für mich. Und da hat meine Oma auch ganz, ganz viel mit mir gelernt gehabt damals, das weiß ich noch, damit ich einfach diese Wörter auswendig lerne, ja, wie man sie schreibt, weil vieles war mir so unlogisch gewesen. Und ich habe auch immer Sechser im Diktat gehabt. Das führte dann immer zu einer 5 auf dem Zeugnis. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass da auch viel Scham mit behaftet ist, viel Angst mit behaftet ist. Wenn man sich einfach Mühe gibt und wenn man das nicht gut kann und wenn man dann noch auf Lehrer stößt, wie ich das gemacht habe, die mir dann gesagt haben, ja, also aus dir wird nie was werden, du gehörst auf die Förderschule. Und die einzige Förderschule, die ich da im Umkreis kannte, war wirklich eine geistig Behindertenschule. Und das hat halt auch gesessen. Und von da an habe ich aber nicht resigniert, sondern ich habe mir gesagt, okay, dann beweise ich jetzt, dass ich das kann. Und in Brandenburg geht die Grundschule bis zur 6. Klasse, was ich deutlich besser finde, da einfach in Klasse 5 und 6 von der Entwicklung her noch ganz, ganz viel für die Kinder passiert. Und so wurde dann mein Zeugnis eigentlich auch ganz gut bis zur 6. Klasse, weil ich einfach so ein paar Taktiken für mich angewendet habe, die funktioniert haben. Ja, zum Beispiel das hochgradig geniale Spicken. So, gut. Also ich bin dann weitergegangen auf eine Gesamtschule. Und da war es nicht großartig besser mit den Lehrern. Ne? Also ich hatte viele angstmachende Lehrer. Oh, also erinnere ich mich vor allen Dingen an den Englischunterricht, wo man echt sich nicht getraut hat, irgendwas zu sprechen, weil sofort jeder Fehler ausgelacht worden ist. Und ich finde das so, so dramatisch. Und das zeigt mir auch von Anfang an, was für Leute stehen dort und unterrichten dort. Was für Leute qualifizieren sich, mit Kindern zu arbeiten. Und dann auch noch, in vielen, vielen Fällen garantiert, Träume platzen zu lassen. Ja, also in meinem Fall kann ich sagen, ich habe dem Ganzen getrotzt, ja, einfach aus Trotz habe ich gesagt, nö, ich kann das, ja. Und war dann auf dieser Gesamtschule, wo es ein Kurssystem gab und man konnte dann halt jeden möglichen Abschluss machen. Ich habe mich tatsächlich, durchgekämpft bis zum Abitur, habe auch mein Abitur gemacht und dann dachte ich mir so, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann kann ich doch jetzt einfach noch Lehramt studieren und dann habe ich es allen gezeigt und dann kann ich es selbst besser machen. Ja, das war so meine Intention, zu sagen, okay, die Grundschullehrer, die haben damals schon zu mir gesagt, aus mir wird nichts, ja, Lesen und Schreiben funktioniert alles nicht, lernen auch nicht, also Förderschule, ja, wird nichts draus. Also wirklich dramatisch, wenn man einem Kind so etwas sagt, geht für mich gar nicht. Und ja, wenn man sich aber mal anguckt, wie die Lehrer eingestellt werden, wie sie ihre Stellen bekommen und so, es geht nur nach Note. Und ich frage mich, was sagt bitteschön eine Note aus über die Kompetenz eines Lehrers? Für mich so gut wie gar nichts. Ich finde, je hochtrabender die Note ist, desto weniger Herz steckt da vermutlich hinter. Also das ist einfach meine Erfahrung, die ich so machen konnte. Und ja, es tut einfach weh, sowas zu beobachten. Und ja, ich habe ja dann mein Referendariat auch gemacht nach der Uni. Das ist so der praktische Teil der Ausbildung, den man dann hat. Da war ich dann ja natürlich an einer Realschule, das, was ich ja auch studiert hatte. Und man denkt ja wirklich, Schule, Schulsystem ist ein sozialer Beruf. Da sind Menschen mit sozialer Vorbildfunktion. Das war es aber bei weitem nicht gewesen. Also wenn man da erstmal so ein paar Tage drin steckt in diesem System, dann durchschaut man das. Und natürlich kann ich nicht für jede Schule sprechen, aber ich hatte in viele, viele Schulen einen Einblick, weil man ja auch unterwegs Praktika macht. Ne? Man hat ja auch Kollegen an anderen Schulen, tausche ich mit denen aus und das ist schon echt krass. Also da war echt an meiner Ausbildungsschule wurde gemobbt. Im Kollegium haben die den Rektor gemobbt. Ja? Die haben den so sehr gemobbt, bis der dann irgendwann durch einen Herzinfarkt, also nicht daran gestorben ist, aber dadurch ausgefallen ist. Und ich selbst wurde auch gemobbt, weil nämlich die Lehrer, also wenn man so quasi als Junglehrer zur Ausbildung an der Schule geht, müssen sich andere Lehrer bereit erklären, die Ausbildung quasi mitzuführen, mit drauf zu gucken, zu beraten und so weiter. Und da wurden mir zwei Lehrer zugeteilt und die hatten beide keinen Bock auf mich. Die eine Lehrerin hat dann direkt gesagt, ach nee, hier eine Kollegin reicht doch, geh einfach nur zu der hin. Ja, dann war ich bei der, die hat mich so gut wie nicht beraten. Also sie hat mir lediglich einen einzigen guten Tipp gegeben, das weiß ich noch. Und zwar hat sie mir richtig gute Bücher empfohlen. Ja, aber ansonsten war das ganz schnell so, dass sie mir quasi ihren Stundenplan rübergeschoben hat und gesagt hat, hier, guck mal, da sind meine Stunden, kannst du machen, geh mal üben und ich bin hier im Lehrerzimmer und trinke meinen Kaffee. Ja, also ich muss sagen, das ist aber auch nicht normal. Ich habe es von anderen Kollegen mitbekommen, die eben an anderen Schulen ausgebildet worden sind, dass es tatsächlich auch gute Mentoren gibt. Ja, also ich will da nicht alles schlecht reden. Ich kann jetzt an der Stelle nur von mir erzählen. Und ja, es war einfach eine ganz, ganz harte Zeit. Und ja, wir haben ja auch für uns so als Kernfamilie kein großartiges Umfeld hier, die uns hätten unterstützen können. Ja, das heißt, man kann sich vorstellen, mein Mann war voll im Beruf. Mein Kind, ne, war ja auch schon da. Das kam nämlich ja quasi so in der Zwischenzeit vor dem Referendariat. Und ja, dann ging meine Ausbildung los und die war echt so, so hart. Wir hatten ja keine Unterstützung. Mein Kind hatte noch mit Krankheiten zu kämpfen. Und ja, es führte tatsächlich so weit, ich tatsächlich war in diesem Moment blind dafür. Ich habe das nicht mitbekommen. Also alle haben immer erzählt, ah, Referendariat, so schlimm und so. Wo ich mir immer dachte, hä, warum ist das schlimmer? Das lag aber nur daran, dass ich in diesem Tunnel war. Ja, ich war oft von morgens bis ganz spät nachmittags oder bis zum frühen Abend war ich in der Schule oder im Seminar und dann saß ich noch am Schreibtisch, bis ich eingeschlafen bin. Also so sah das Leben aus. Mein Mann war natürlich in der Vollbelastung drin. Ja, im Prinzip habe ich mich abends nur ums Kochen gekümmert. Das war's, wie ich mich eingebracht habe. Also da bin ich auch echt dankbar für die Stärke und die Liebe meines Mannes, weil der hat dann auch noch mein Schulkram mit vorbereitet. Also muss man sich mal reinziehen, was da für eine Stunde Unterricht, wir reden von 45 Minuten, was da in der Ausbildung für ein Tamtam gemacht wird, dass du wochenlang vorbereitest an einer verdammten Unterrichtsstunde. Das ist so krank. Und der Höhepunkt des Ganzen findet sich dann natürlich zur Abschlussprüfung. Ja, wenn man so seine Lehrproben hat, wenn man diese, ich nenne es gerne Schaustunden hat. Also, ja. da muss halt alles bis zur Perfektion gefeilt sein. Ja, ich stand halt so alleine mit meinem Zeug da, hatte ja keine gute Mentorin, die mich beraten hat. Die Noten waren dann ganz okay, dadurch, dass meine Uni auch ganz gut war, hatte ich irgendwie zum Abschluss dann auf dem Zeugnis so eine 2, irgendwas. Wollte mich dann weiter bewerben für eine Stelle nach der Ausbildung und hat mich das Regierungspräsidium ja direkt mal ausgelacht, dass ich in Karlsruhe arbeiten möchte mit so einem schlechten Notendurchschnitt. Ich habe dann später durch einen Insider, der da so mit drin steckt, erfahren, dass in Karlsruhe zu dieser Zeit an Realschulen nur bis 1,04 eingestellt worden ist. Das heißt also, selbst wenn du in beiden Ausbildungen, erstes und zweites Staatsexamen, eine 1,1 hattest, warst du zu schlecht, um eine Stelle zu bekommen. Und so musste man dann quasi ausweichen auf die Dörfer, wo sonst keiner hin will. Also dafür wird es gemacht. Ja, also auch diese ganzen Notenvergebung, die Notenschieberei. Ich habe da Kontakt gehabt mit jemandem, der da quasi mit drinne saß und das auch so machen musste. Und deswegen habe ich da so ein paar Insider-Informationen. Und ich finde, wenn man auf die Noten guckt, das hat überhaupt nichts zu tun mit der Qualifikation für einen Lehrer. Und ich finde, das müsste auch schon früher ansetzen, bevor man überhaupt studieren kann, dass man überhaupt mal drauf guckt, ist der Mensch überhaupt geeignet, um vor einer Klasse zu stehen? Denn ich kam ja dann auch quasi an weitere Schulen, habe ja auch viel hospitiert, habe mir viele Lehrer angesehen. Und die wenigsten, muss man sagen, sind mit dem Herzen dabei. Also es gibt wirklich leider sehr viele Lehrer, die stehen vorne, ziehen ihr Ding durch, brüllen einmal rum, wenn es laut wird und gehen aber überhaupt nicht auf die Kinder ein. Ja, was wollen die Kinder überhaupt? Und dramatisch. Ja, jedenfalls, wie ging es dann weiter? Ich habe also keine Stelle bekommen, war dann natürlich arbeitslos, so war es ja immer gewesen, ne? Sommerferien arbeitslos, man hat ja auch keinen Anspruch denn auf Arbeitslosengeld, weil man bekommt ja durchs Schuljahr niemals seine Arbeitsmonate zusammen. Ja. Und da standen wir halt dann immer ohne Geld da. Dann ging die Schule los und ich hatte halt keine Stelle, weil ich auch nicht dazu bereit war, in die Pampa irgendwo hinzugehen, nachdem das Referendariat schon so eine Katastrophe war. Wollte ich halt nicht noch mehr meine Lebensqualität leiden lassen. Und dann hat sich aber per Zufall, und ich mache jetzt hier so Anführungsstriche mit meinen Fingern, weil es war kein Zufall, hat es sich so aufgetan, dass es an den Sonderschulen tatsächlich zu wenige ausgebildete Lehrer gab. Und dann dachte ich erst so, oh Gott, Sonderschule, jetzt wurde ich wieder mit dem Thema konfrontiert. Und in meinem Kopf war Sonderschule, da gab es irgendwie nur entweder geistig behindert, körperlich behindert. Ich wusste nicht tatsächlich bis dahin, dass es überhaupt noch mehr Formen gibt. Aber tatsächlich gibt es noch viel, viel mehr Formen. Und dann habe ich eine Schule gefunden, die halt auch einen anderen Schwerpunkt hatte, was eher auf Sprache lag. Und da dachte ich, habe keine Ahnung von, aber Lehrer bin ich ja, bewirb dich mal. Und dann habe ich mich da konnte man sich dann tatsächlich direkt bewerben. Ne? Sonst ist man ja immer nur in irgendeinem Pool und wird per Note irgendwo hingeschoben. Das ist ja so wie das Nächste. Aber da konnte ich mich dann durch diesen glücklichen Zufall dort direkt melden. Und direkt dort gesagt, ab wann können Sie? Ab morgen. Ja, okay, morgen, erster Schultag. Großartig.
Möchtest du einen kleinen persönlichen Impuls aus der geistigen Welt für dich erhalten? Hinterlasse mir einfach eine 5-Sterne-Bewertung und sende mir einen Screenshot davon zu. Als Dankeschön channel ich dir deine Botschaft und sende sie dir zu.
Ich überhaupt gar keine Ahnung von dem Schulsystem und hatte ja so ein ganz kurzes Bewerbungsgespräch auch und man hat einfach gemerkt, sie brauchen dringend Leute und dann dachte ich, warum nicht? Weil so eine Sonderschule, oder SBBZ, wie man es nennt, soll jetzt nicht abwertend klingen, mit Sonderschule oder Förderschule, hat natürlich auch ganz viele Vorteile. Dadurch, dass man einfach schon mal kleinere Klassen hat. Ja, durch die kleineren Klassen, man hat so ungefähr 10, ist Unterricht komplett anders möglich. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn du in einem Klassenzimmer deutlich schwächere Kinder hast, lernen diese schwächeren Kinder, wenn sie in dieser kleinen Gruppe sind, viel, viel mehr und kommen viel, viel weiter als Kinder, die intellektuell von sich aus viel mehr drauf haben, aber in diesen vollgestopften Klassen mit 30, 32 Kindern, völlig am Rad drehen und nur untergehen. Also ich kann es nur sagen, von der Realschule, wo ich war, also von einer Unterrichtsstunde von 45 Minuten waren 30 Minuten verplempert durch Disziplinieren. Ja, also das krankt einfach. Es krankt einfach und es tut einfach weh, das mit anzusehen. Denn ich wollte ja Lehrer werden, um das Ganze besser zu machen und ich habe es da nicht recht gesehen. Aber an dieser anderen Schule dann, an dieser Förderschule, habe ich gedacht, okay, hier kannst du noch mal probieren, hier kannst du vielleicht was anders machen. Und dann hieß es auch erst, ja gut, dass ich erstmal hospitieren kann, mir das Ganze ansehen kann. So, dann kam mein erster Schultag und plötzlich stand ich auf dem Vertretungsplan drauf. Und ich dachte mir so, was ist denn das jetzt, ja? Ich weiß überhaupt nicht, wie hier die Schule funktioniert und soll meine erste Stunde abhalten. Also, ich dann erstmal irgendwie hektisch mit Kollegen gesprochen, habe gesagt, oh Gott, ja, wo muss ich hin, was soll ich machen, wie geht das hier, keine Ahnung. Und die erste Unterrichtsstunde war auch Katastrophe, ne? Weil ich habe irgendwie gedacht, so, es funktioniert wie an der Realschule vorher, da mussten die Kinder immer aufstehen, wenn denn der Lehrer kommt, um zu begrüßen. Aber da lief alles komplett anders, ja, so viel lockerer, viel freier, hat mich erstmal irgendwie überfordert, habe dann da irgendwie versucht, meinen Unterricht zu machen anhand des Lehrbuches, haben wir so einen Text gelesen, haben eine Deutschstunde gemacht. Oh Gott, es war wild, es war nicht schön, es war kein schöner Start, aber ich war ja dann einige Jahre dort und ich konnte das genau so beobachten, dass Lehrer, die neu kommen und die Schule überhaupt nicht kennen, die werden genau in die Klassen reingesteckt erstmal, wo es richtig mies läuft. Ja, also man hat ja immer so Klassen, die sind einfacher, man hat Klassen, die sind schwieriger. Und ich finde es eigentlich richtig mies, dass man dann sage, okay, die Lehrer, die schon länger da sind, ne, die kriegen dann die Klassen zugeschoben und die neuen Lehrer, die verheizen wir dann richtig gleich, ne? Weil die neuen Lehrer sind ja meistens auch die jungen Lehrer, die meistens nur so sehr engagiert sind, sich Mühe geben und tralala, während ja Ältere meistens schon so resignieren und einfach nur noch anwesend sind. Also da erlebt man einfach die krassesten Sachen. Und letztendlich wurde ja auch mein Kind eingeschult. Und bei der Grundschule habe ich mir erstmal noch weniger Gedanken gemacht, beziehungsweise wir uns. Und da hat man halt auch ganz, ganz krass diesen Lehrermangel gemerkt. Und dass Lehrer quasi von überall aus mittlerweile schon eingestellt werden, ja. Also du musst als Lehrer heutzutage nicht mehr unbedingt viel können, um den Beruf ausüben zu können. Ja, während ich ja jahrelang studiert habe, um das zu sein, kann man auch so quer einsteigen. Und das hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile, weil ich auch bemerkt habe, dass vor allen Dingen Lehrer, die niemals in ihrem Leben irgendwie rausgekommen sind und was anderes an beruflichen Umfeld kennengelernt haben, dass die so richtig unzufrieden sind, nur am Meckern sind, also wirklich richtig anstrengendes Volk, weil als Lehrer wird man einfach so verpeppelt. Und Lehrer, die behaupten, dass sie keine Ferien haben und kein Wochenende haben, sorry, da muss ich einfach sagen, ihr seid schlecht organisiert. Also wenn das natürlich am Anfang ist in der Ausbildung, habe ich euch auch gesagt, habe ich auch von morgens bis abends gesessen, einfach weil es erwartet wird, diese Stunden so penetrant vorzubereiten. Aber wenn man erstmal da durch ist und dann auf eigenen Beinen vor der Klasse steht, wenn man dann noch von morgens bis abends arbeiten muss und behauptet, keine Freizeit mehr zu haben, dann ist man definitiv selber dran schuld. Ja? Weil ich habe es am Ende in der Schulzeit so gehabt, dass ich Schule komplett nur in der Schule erledige. Ich habe nicht zu Hause gearbeitet, nicht in den Ferien und erst recht nicht am Wochenende. Ja, niemals. Und das ist einfach eine Sache der Organisation. Ja, jetzt bin ich von abgekommen, meine Tochter wurde eingeschult. Also, Grundschule, ja, man hat dann gemerkt, manche Lehrer völlig überfordert, völlig am Limit, dadurch noch diese vielen Ausfälle. Aber es lief dann irgendwie trotzdem okay. Ja, und dann kam halt der Schulwechsel, der hier in Baden-Württemberg schon nach der vierten Klasse ist. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das nicht so optimal finde, so früh den Wechsel zu machen. Aber gut, mein Mann und ich, wir sind beide Akademiker. Unsere Tochter hatte auch nur 1er, 2er auf dem Zeugnis. Ich muss sagen, jetzt nicht unbedingt in Leichtigkeit erreicht. Ja, also wir mussten schon was dafür tun. Aber ja, stand eigentlich dann fest, ja, Gymnasium. Und dann musste man sich halt umgucken, ja, was gibt's denn alles so für Gymnasien, weil da gibt's ja auch tausende Spezifikationen, Sportgymnasium, Tritra, tralala, ja, da muss man auch gucken, wo liegen die, ja, sind die gut gelegen, sind die gut zu erreichen, was ist mir wichtiger. Und wir haben uns dann ja für ein sehr begehrtes Gymnasium in der Nähe entschieden. Und also es war von Tag an, war das Ding Katastrophe. Es war einfach Katastrophe und ich habe mir das ein halbes Jahr mit angesehen, quasi bis zu den Halbjahreszeugnissen. Und wir sind am Limit gelaufen. Ja, wir haben, es fing wieder diese beknackte Zeit an, wo wir von morgens bis abends nur Schule gemacht haben. Wir haben als Familie nur noch Schule gemacht. Ja, und es ist ja auch nicht gerade einfach, mit dem eigenen Kind zu arbeiten und die Nerven zu behalten. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich hoffe, es schmunzeln jetzt einige, die sich darin wiedererkennen. Also es war wirklich eine harte Zeit. Wir haben alles gegeben dafür, dass unser Kind dann irgendwie 3er, 4er, manchmal sogar 5er nach Hause gebracht hat. Und da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht und hab gesagt, jetzt wird die Reißleine gezogen. Jetzt ist Schluss damit. Ich gucke mir das nicht an. Ich lasse mir doch nicht mein Leben kaputt machen von Klasse 5 bis Klasse 12 oder 13. Dafür, dass mein Kind Abitur hat und was vielleicht gar nicht braucht. Also diese Wertevorstellung, die am Gymnasium vermittelt worden ist, dieses Bulimie-Lernen, dieses blinde Lernen bis zum Wiederauskotzen, ja, das muss man einfach so benennen, ist einfach so. Und es war richtig krass. Und ich habe auch andere Familien neben uns gesehen. Also ich kann nicht behaupten, dass alle Kinder damit Probleme hatten, aber ich sag mal 90%. Ja, es gibt auch Kinder, die damit gut zurechtkamen oder kommen, aber wir jedenfalls nicht. Und andere Eltern, denen es auch so ging, mit denen habe ich natürlich gesprochen, aber die haben es durchgezogen, die sind da geblieben, die gucken sich das an, die sehen, dass ihr Kind permanent krank ist. Ja, also unser Kind war auch so oft krank wie noch nie im ganzen Leben. So viele Ausfälle und daran sieht man doch einfach schon, wie sehr das Nervensystem überlastet ist. Also ja, aber andere Eltern gucken halt weg. Und da kann man dann halt auch nichts gegen machen. Ja, also wie gesagt, ich habe das hier und da angesprochen, aber ich bin nur auf taube Ohren gestoßen. Mit den Lehrern habe ich dann auch nicht mehr großartig Rücksprache gehalten, weil habe ich nicht für nötig gehalten. Ich habe da einfach gesagt, hier, wir melden unsere Tochter ab, wir melden die um, die geht jetzt auf die Realschule. Da dann einen Platz zu bekommen, war auch nicht so einfach. Wir hatten uns dann natürlich auch wohl überlegt, welche wir nehmen, haben dann da mit dem Rektor gesprochen und der sagte dann auch so zu uns, also Sie sehen ja schon, dass Ihre Tochter ziemlich schüchtern ist, oder? Also die überlegen Sie sich das gut, ob die hierher will. Es ist hier schon ein bisschen schroffer als am Gymnasium, wo ich mir dachte, ja, was macht denn der jetzt hier für eine komische Werbung für seine Schule, ja? Also wirklich, also da gibt es ja auch die abgefahrensten Vorstellungen, welche Elternschaft sich an der Realschule aufhält und welche am Gymnasium. Ich muss sagen, man erkennt es krass am Geld. Also wenn es um irgendwelche Ausflüge geht und die kosten ein paar hundert Euro am Gymnasium, gar kein Problem. Kostet es an der Realschule einen Zehner, schon schwierig. Ja, aber ich kann nicht sagen, dass an irgendeiner Stelle bessere Menschen sind. Ja, überhaupt gar nicht. Und so haben wir uns echt wohlgefühlt dann auch an der Realschule. Ich weiß noch, meine Tochter kam am zweiten Tag von der Schule dort nach Hause. Natürlich war der Wechsel jetzt für sie auch nicht so einfach, aber sie hat mir da Gott sei Dank vertraut, beziehungsweise uns dann auch mit der Entscheidung und hat das dann auch gemacht und gerne gemacht und kam nach Hause und meine Tochter ist ja total sportbegeistert. Ne? Und die kam nach Hause und dann sagte sie als erstes so, Mama, weißt du was? Die Lehrerin heute mit mir gemacht hat? Ich sag, nee, erzähl. Und dann sagte sie, ja, die hat mein Selbstvertrauen gefördert und aufgebaut. Ich sag so, was? Erzähl, ja. Also es war ein totales Kontrastprogramm zum Gymnasium, wo sie immer nur klein gemacht worden ist, dumm gemacht worden ist. War es jetzt an der Realschule wirklich so, die Sportlehrerin hat Gott sei Dank sofort erkannt, oh, da ist sportliches Potenzial. Und meine Tochter konnte sofort hier die Aufwärmrunde zum Beispiel übernehmen und anleiten im Sportunterricht und war dann natürlich total begeistert davon. Und genau das ist das, was Schule machen sollte. Unsere Kinder groß machen, unsere Kinder stärken. Und ich finde, es gibt gar keine wichtigeren Fächer als Sport und Kunst. Sport und Kunst sind für mich die Fächer. Und Kunst war ja auch mein Aushängefach gewesen. Es war mein Aushängefach. Und ich habe so viele Wettbewerbe gemacht mit meinen Kindern und die haben so viele coole Preise bekommen. Wir haben so viele Ausflüge auch deswegen gemacht. Wir haben an öffentlichen Orten, sogar in Stuttgart, in Baden-Baden, in Karlsruhe, haben wir Kunst zu hängen. Ja? Kunst, die quasi unter meiner Leitung erschaffen worden ist. Und das macht was mit Kindern. Das macht was mit Kindern. Das ist das, was zählt und was spirituell auch bildet. Ja, und natürlich habe ich mir auch Alternativschulen angeguckt, habe damit auch Berührungspunkte und muss aber sagen, da habe ich auch noch keine gefunden, wo ich so wirklich sagen kann, da würde ich mein Kind ruhigen Gewissens hinschicken und würde darauf vertrauen. Überhaupt nicht. Also wie gesagt, falls jemand eine Schule weiß, also ich meine, ich würde jetzt auch nicht mehr wechseln, aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt ist die Frage natürlich, was bleibt? Was bleibt uns Eltern übrig bei diesem Schulsystem, was an so vielen Stellen krankt? Ja, sei es der Bildungsplan, sei es das System mit den Lehrern, was nicht gut durchdacht ist. Wie wird Schule spiritueller? Und ich glaube einfach, dass wir Schule verändern können. Es ist einfach schwierig. Ja, wo soll man anfangen? Und wenn man jetzt auch die Verbindung zu anderen Menschen betrachtet, ja, wir können ja andere Menschen nicht ändern, aber was können wir immer ändern? Wir können ändern, wie wir damit umgehen. Und meinem Kind wurde auch in der Schule so viel Angst gemacht und ich habe so viel Zeit zu Hause investiert, um das wieder auszubügeln, ja, um meinem Kind wirklich dieses Bewusstsein mitzugeben, dass sie da einfach an der Schule ihr Bestes gibt und dass, wenn es mal eine 6 gibt oder eine 5 gibt, ja, egal. Ist halt so. Ja, davon ändert sich doch das Leben nicht. Ja, also wer fragt denn heutzutage noch, welche Noten du auf dem Zeugnis hast? Letztendlich 4 gewinnt. Ja, okay, wenn du jetzt Mediziner werden willst oder so, ja, dann spielen die Noten schon noch eine Rolle. Und ich sage auch nicht, dass man jetzt immer nur auf 4 spielen soll, aber ich sage definitiv, macht euren Kindern keinen Druck, macht euren Kindern keine Angst. Lernen sollte Spaß machen. Und genau das ist auch das, was ich persönlich als Lehrer verkörpert habe. Ohne Angst zu lernen, mit Spaß zu lernen. Denn dir bringt der bestvorbereitetste Unterricht nichts als Lehrer, nichts als Schüler, wenn da keine Herzensverbindung ist. Und das lernt man tatsächlich auch schon in der Theorie an der Universität, ja, dass die Verbindung zu den Kindern, die Beziehungsebene, deutlich wichtiger ist, als das, wie du deinen Unterricht aufbaust. Und wenn du eine gute Verbindung hast, dann sind deine Kinder, dann sind deine Schüler wie Schwämme. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alles super, super easy ist, ja, eine Klasse zu führen. Aber man kann es sich leicht machen. Ja. Und mochten meine Kollegen jetzt zum Beispiel auch nicht. Ja, die fanden das auch nicht toll. Die haben immer gesagt, die Koppe, ja, die bekommt immer die einfachsten Klassen, die bekommt immer die besten Klassen. Nee, ich habe das meinen Kindern immer gesagt. Wenn ich eine neue Klasse bekommen habe, habe ich immer gesagt, ihr seid die Besten. Und dann, siehe da, Entwicklungspsychologie. Sie waren immer die Besten. Und es gab einen ganz, ganz tollen Kollegen an der Schule, an den ich mich gehalten habe. Und wir beide waren dann auch Verbindungslehrer. Und er war halt auch jemand, der mit dem Herzen unterrichtet. Und der den Schülern immer so viel mehr vermittelt hat als fachliches Wissen. Ja, es ist wirklich dieses, ja, die Weisheit des Lebens. Darauf hat er immer Wert gelegt. Und auf diese Verbindung möchte ich später auch nochmal mehr eingehen. Mir ist jetzt erstmal wichtig, so diese spirituelle Sicht darzulegen. Und es gibt tatsächlich auch schon Schulen, spirituelle Schulen, an denen wird gearbeitet. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch braucht, bis die rauskommen. Aber bis dahin möchte ich euch mitgeben,
seht das Ganze einfach ein bisschen lockerer und gebt auch euren Kindern diese Leichtigkeit mit und setzt Prioritäten. Schaut, dass die Träume verwirklicht werden können. Schaut auf euer Wertesystem als Familie. Wie wollt ihr miteinander leben? Was ist euch im Leben wichtig? Und dann entscheidet euch für eine Schule, wo ihr eine entsprechende Einstellung dazu habt, dass das Ganze auch tragbar ist und dass es links und rechts davon noch ein Leben gibt, was einfach Spaß macht, wo man seinen Träumen hinterherjagen kann und wo man sich Ziele setzt und wo man einfach das Leben genießen darf und eigene Visionen aufbaut. Und das ist das, was für mich das Ganze ausmacht, dass wir es nicht verändern können, aber unsere Haltung dazu. Und da hoffe ich einfach, konnte ich euch jetzt ganz, ganz viel mitgeben aus meiner Erfahrung und aus meinen Perspektiven. Danke, dass du da bist. Wenn du magst, teile diese Folge mit einem Menschen, der auch spürt, dass da mehr ist. Bis ganz bald im Lumina Soulcast.